Ich freue mich sehr, dass ich heute hier sprechen darf. Ich bezweifle, dass ich derjenige bin, der am meisten über Kleinwerker weiß. Ich sehe schon Ulrike Rieke. Das heißt, die morgen, glaube ich, was sagen würde. Natürlich der ganze Verein auch, der sich um die Schwesternhäuser kümmert, wissen alle sehr viel mehr als ich. Ich bin im Wesentlichen nur jemand, der sich Texte genauer anschaut und versucht, Wissenswelten zu erschließen, die mit diesen Texten zusammenhängen. Und wir kommen da immer mehr an unser Limit, weil wir tatsächlich auch mit Artefakten zu tun haben, die, ich sag mal so, in der hermeneutischen Tradition stehen und vor allen Dingen dann auch erklärt werden müssen. Zu den Begriffen, ich habe vorhin schon Rehabilitation und Narration erklärt. Wenn Sie irgendetwas wissen wollen oder irgendeine Frage haben, fragen Sie mich bitte jederzeit. Unterbrechen Sie mich. Ich glaube, dass ich den Faden dann gut wieder aufnehmen kann und an der einen oder anderen Stelle das auch entsprechend erläutern werde, was ich eigentlich damit meine. Das, was Sie heute hier hören werden, ist ein erster Versuch, ein Test. Sie sind im Wesentlichen mein Testpublikum. Einfach im Hinblick darauf, weil ich mir noch nicht so ganz sicher bin, wie ich das Thema in der Akademie unterbringe. Aber vielleicht helfen Sie mir auch dabei. Also ich bin gespannt. Ich würde ganz gerne einsteigen mit einem Zitat, und zwar aus einem Bericht, der veröffentlicht worden ist in den Nachrichten aus der Brüdergemeine 1844 im fünften Heft, und zwar von Christian Ludwig Teutsch, der in der Nachfolge dann von Johann Gottlieb Burnatz ans Westkap gegangen ist. Also wir springen jetzt sehr schnell nach Südafrika. Wir bleiben erstmal nicht in Kleinwelka, sondern gehen tatsächlich ans Westkap. Den 26. Januar sind Geschwister Lehmann mit Bruder Bonatz von Grönekloof hier angekommen. Und am 28. ist Bruder Bonatz mit Schwester Elise Curie verlobt worden. Am 14. des Monats war die Trauung. Wahrscheinlich werden Geschwister Bonatz und Scherf am 23. von hier abreisen und über Clarkson nach und Enon nach Shiloh gehen. Sie sehen schon, wenn man über den so ganz kurz über die Trias, Orte, Namen, Lebenslinien nachdenkt, ist schon dieser Absatz eine ziemliche Herausforderung, denn er ist im Wesentlichen eine ganz kurze Schilderung von vielen Personen, die innerhalb kurzer Zeit in einem Text eingeführt werden. Wird viel über Bewegungen gesprochen und es wird auch immer nicht immer klar gesagt, wer denn bitte Geschwister Scherf und Geschwister Bonatz sind, sondern man weiß, es sind wenigstens zwei idealerweise. Aber wer sich genau dahinter verbirgt, ist zumindest für jemanden, der von außen schaut, nicht ohne weiteres ersichtlich. Für diejenigen, die sich nicht sofort zurechtfinden, sehe ich jetzt, ist sehr, sehr klein, habe ich die Daten von allen Personen, die hier genannt sind, zumindest erstmal mit aufgeschlossen. Und Sie sehen, dass nicht bei allen ganz klar ist, zum Beispiel, wann sie geboren sind. Das betrifft zum Beispiel Friederike Dorothea Lehmann, die als Erdmann geboren ist. Und dann eine Bonatz heiratet. Wir wissen, dass sie 1854 ertrunken ist, aber ich weiß im Moment noch nicht, wann sie geboren wurde. Das wird sich vielleicht irgendwann noch zeigen. Das soll das erste Zitat sein, Mitte des 19. Jahrhunderts, ein ganz einfacher Reisebericht gedruckt. Und wir gehen mal weiter zu einem weiteren Zitat, und zwar aus einem Lebenslauf der verheirateten Schwester Elise Auguste Bonatz, geborenen Curie, der handschriftlich in Königsfeld liegt. Also der ist nicht gedruckt. Hier vielleicht ganz kurz den Text. Im Jahr 1843 erhielt sie einen Ruf zum Dienst in der Mission als Braut des verwitweten Bruders Adolf Bonatz. Sie nahm diesen Ruf als aus der Hand des Herrn kommend an und reiste im Herbst desselben Jahres nach Shiloh in Südafrika ab. Im Februar des folgenden Jahres wurde sie in Grenadendal mit Bruder Bonatz getraut. Und sie traten dann die weitere Reise nach Shiloh an. Man merkt vielleicht, dass das nicht der Lebenslauf aus ihrer Hand ist, sondern dass jemand über sie gesprochen hat. Und zwar sind das ihre beiden Töchter, deren Namen ich noch nicht kenne. Also wer immer da einen Tipp für mich hat, wir waren auch vorhin schon ganz kurz im Gespräch, lassen Sie mich es gern wissen. Das ist übrigens ein Signum der Texte, die wir uns genauer anschauen, nämlich dass vor allen Dingen die Frauen sehr schnell von der Textoberfläche verschwinden. Und zwar sowohl namentlich als auch mit dem Wissen, das sie tragen und auch mit dem, was sie als soziale Kraft für die Leistung und für die Bindungsfähigkeit der Gemeinschaft leisten. Im Wesentlichen ist es auch das, was wir zunächst von Elisa Auguste Curie wussten, nämlich, dass sie einen Bonatz geheiratet hat. Das war im Wesentlichen das Erwähnenswerte, was in den gedruckten Texten aufschien. Alles Weitere werde ich versuchen, für Sie so zu erschließen, dass Sie vielleicht nachvollziehen können, wo der besondere Reiz an diesem Thema ist. Für einige, die hier im Raum sind, gibt es weniger Neues, aber vielleicht doch ein wenig. Ich weiß nämlich, dass eine Archivmitteilung in Kleinwelka nicht stimmt. Das darf ich schon mal sagen. Aber das liegt nicht an dem Archiv in Kleinwelka, sondern das ist ein ganz typisches Signum für Archivarbeit und damit müssen wir eben zurechtkommen. Ein drittes Beispiel, was ich geben möchte, stammt aus dem Lebenslauf des am 4. Januar in Königsfeld entschlafenen Bruders Johann Adolf Bonatz, also eben genau dem, um den es gerade ging. Seine Lebensbeschreibung ist gedruckt in den Nachrichten aus der Brüdergemeine 1893 und zwar in einem Fortsetzungstext mit einem Umfang von fast 40 Seiten. Wenn Sie sich mit den Nachrichten aus der Brüdergemeine schon beschäftigt haben und daran lesen, wissen Sie, dass Quantität nicht immer das Entscheidende ist, also die Menge, die berichtet wird von einer Person, aber es ist schon mal ein ziemlich deutliches Indiz darauf, dass das nicht irgendwer gewesen ist. Ja, also das heißt, dass er schon eine wichtige Rolle in der Gemeinschaft spielte. Und tatsächlich kommt von ihm eine Grammatik, ich kennzeichne das diskriminierende Begriffe durch Asterisk, also durch Stern der Kaffersprache, die er hier in Kleinwelka geschrieben hat. Also das heißt, das ist von 1860 bis 62. Aber dazu werde ich noch kommen. Vielleicht auch deswegen so ein bisschen schon mal die Andeutung, warum Kleinwelka so eine besondere Rolle spielen könnte. Denn ich habe mich dann irgendwann mal gefragt, was macht der Bonatz bitte hier in Kleinwelka? Hätte es dafür nicht keinen anderen Ort gegeben? Hätte man nicht irgendwie nach Hanau gehen können oder nach Niesky und mit ganz anderen Quellen arbeiten? Aber tatsächlich kommt er hier mit seiner Frau Elisa Auguste nach Kleinwelka. Was man aber sofort sieht, ist, dass diese Familie Bonatz, über die ich sprechen werde, ziemlich mobil ist. Und Sie sehen hier eingefärbt aus einer Karte des Moravian Atlas von 1853 in Pink die protestantischen Missionsgebiete und die Reise zwischen Kleinwelka oder ich sage jetzt mal Mitteldeutschland und Südafrika ist dieser Zeit relativ beschwerlich. Man fährt nämlich nicht den direkten Weg an der Küste entlang, sondern fährt über Südamerika aufgrund der ungünstigen Strömungen dann Richtung Südafrika und ist da mehrere Monate auf See. Also dass man das Ganze überlebte, war schon eine Herausforderung. Die Frage, die sich aber vielleicht stellt, ist die, welche besondere Rolle spielt Kleinwelka, also der Ort, an dem Sie gerade sind, im Leben von Johann Adolf Bonatz und von Elisa Auguste Bonatz. Also warum kommen sie im Alter wieder hierher? Dazu, und jetzt Achtung, jetzt muss ich mal kurz schauen. Jetzt müssen Sie mal signalisieren, das ist klein für Sie, ne? Es ist noch lesbar. Okay. Nichtsdestotrotz, ich würde es trotzdem gern durchgehen, einfach vielleicht, um Ihnen auch zu zeigen, wo wir so ein bisschen hinlaufen, nämlich die Frage, müssen wir nicht anders mit unseren Daten wieder umgehen, als nur Tabellen und Diagramme zu zeichnen, sondern müssen wir nicht anfangen, auch wieder zu erzählen. Johann Adolf Bonatz ist 1808 in Renadendal geboren worden und verbrachte die Kindheitsjahre in Krönekloof in Mamre. Das ist wenige Kilometer von Kapstadt entfernt, etwas im Norden an der Atlantikküste gelegen und immer die kleinere Schwester von Renadendal gewesen. Es lief dort wirtschaftlich nicht ganz so gut und auch das prosperierte nicht ähnlich wie Renadendal. Wenn Sie so wollen, ist das Verhältnis in Ost-Mitteldeutschland zwischen verschiedenen Gemeinden der Herrnhuter auch nicht anders. Also das heißt, man sieht immer, dass es halt prosperierende Orte gibt und eben welche, die nicht so wachsen. Mit seinen Eltern pendelt er, wenn man so will, zwischen Renadendal und Krönekloof, also das später Mamre heißen wird. Und sein Vater ist Johann Gottlieb Bonatz und seine Mutter ist Johanna Dorothea Bonatz, geborene Koch. Johann verliert sehr früh seine beiden Geschwister Heinrich und Marianne 1814. Mehr wissen wir von ihnen nicht als diese beiden Vornamen. Wir haben auch die Gräber noch nicht gefunden. Bemerkenswertes Detail an ihm ist, dass er sehr früh die Sprache der Cosa von Wilhelmines Dompius lernt. Das heißt, das ist eine Cosa, die getauft ist und in Renaden da lebt. Sie ist ein Kindermädchen, als er dort aufwächst. Wenn Sie möchten und irgendwann in Herrnhut sind im Archiv, lesen Sie doch bitte die Lebensbeschreibung aus seiner Hand über Sie. Die liegt dort nämlich als Papierhandschrift und ich glaube, das ist der letzte Liebesdienst, den er ihr erwiesen hat, dass er ihre Lebensbeschreibung im Umfang von 10 Seiten schreibt. Also er hatte offensichtlich eine sehr starke Bindung zu ihr. 1816 reist er nach Europa, das ist damals üblich, zur weiteren Ausbildung, kommt aber nicht nach Kleinwelka, sondern weil er schon zu alt ist, direkt nach Niesky. Und nach Niesky geht er zusammen mit Christian Ignatius Latrobe über Herrnhut und kommt dann in Niesky 1817 an. Wie geht es für ihn weiter? 1822 kam heran und meine Mutter hatte 2 Jahre zuvor ihre irdische Wallfahrt vollendet und mein Vater kam nun zu seiner Wiederverheiratung nach Europa. Er brachte mehrere Kinder anderer Missionare. Welche Kinder? Wie heißen die? Von wem? Nach Europa. Und meine einzige Schwester Justine mit, also die noch lebt, welche alle in Kleinwelke in die Missionsanstalten abgegeben wurden. Gegen Ende 1830 ging meine Schwester Justine in Kleinwelke an der Auszehrung heim. Sie war schon längere Zeit recht leidend gewesen. Ich hatte sie noch einige Monate vor ihrem Ende besucht und ihr das hernach geschrieben, dass ich keine Hoffnung auf ihre Wiedergenesung hätte und dass sie sich auf ihren Heimgang vorbereiten solle. Das klingt ziemlich hart. Ich wollte es ein bisschen provozieren. Er hat sich nicht getraut, ihr das mündlich zu sagen. Also er schreibt ihr, weil er Angst hat davor, mit ihr zu sprechen. Wie geht es für ihn danach weiter? Er lernt im Brüderhaus in Niesky das Tischlerhandwerk und wird 1828 in die Gemeinde aufgenommen. Ab 1829 ist der Anstaltslehrer in Niesky und erhält 1831 den Ruf zur Mission nach Südafrika. Das ist wenig überraschend. Das ist damals üblich, dass man tatsächlich in das Missionsgebiet zurückgeht, aus dem man kommt. Hat verschiedene Vorteile, vielleicht auch Nachteile. Für ihn wahrscheinlich nur Vorteile. Er wird in Herrnhut auf seine Abreise auf den Missionsdienst vorbereitet und reist im Mai 1832 ab, kommt am Westkap an, reist nach Mamre und nach Renadendal und erhält die Bestimmung nach Shiloh. Das ist quasi ein Missionsort an der damaligen Grenze zum Kosa-Territorium, das durch zahlreiche Kriege auch ausgezeichnet ist. Er heiratet 2-mal Pauline Müller, die früh stirbt, und Christine Sophie Rudolph, die ebenfalls kurz nach der Eheschließung stirbt. Und seine dritte Frau wird Elise Auguste Curie, die er 1844 in Renadendal heiratet. Und zwar in dieser Kirche. Ja. Die ist sehr schön. Wenn Sie Lust haben, können Sie das 3D-Modell auch gerne erkunden, wenn Sie noch nicht dort gewesen sind. Ich blende es Ihnen nachher nochmal auf. Okay, also das heißt, es ist für mich wichtig, dass ich die Orte sehe und die Orte kenne, von denen ich spreche, über die wir da reden. Und das finde ich schon bemerkenswert, dass man diese Arrangements auch in denselben Konstellationen heute noch besuchen kann. Von Elise Auguste wissen wir nicht ganz so viel. Vielleicht zunächst das, nämlich, dass sie irgendwie den Bonatz geheiratet hat. Das ist schon mal ein Anfang. Und es gibt einen Eintrag von ihr in den Afrika-Beständen im Unitätsarchiv Herrnhut. Und das sehen Sie unten drunter. Bonatz Auguste Elise. Ziemlich interessant ist, dass in allen Quellen, von denen wir von ihr lesen, immer von Elise Auguste die Rede ist. Also das ist auch schon mal wieder so ein Hinweis, wie man da mit Namen umgeht. Sie ist in Montmirail geboren, in der Schweiz, 1815. Und dann sieht man so, die nächsten 30 Jahre sind so ein bisschen blass. Also sie heiratet 1844 und verbringt ihren Missionsdienst in Shiloh in Südafrika, kehrt 1860 nach Europa zurück und stirbt 1885. Was für ein eindrucksvolles Leben, oder? Also das heißt, mehr ist in den Beständen tatsächlich nicht rekonstruiert. Und jetzt kommt es darauf an, in der Analyse sich die Frage zu stellen, wo kommt sie her? Und wo geht sie hin? Ihr Vater ist nicht irgendwer. Ihr Vater ist Peter Friedrich Curie, der in der Gemeinschaft nicht so ganz unbekannt sein dürfte. Und er durchläuft faktisch alle Bildungsinstitutionen der Herrnhuter prototypisch. Ja. Er ist erst in Neuwied, dann in Barby, ist dann später am Theologischen Seminar in Niesky, ist Lehrer in Niesky, Barby und Kleinwelkar. Interessant, hier entsteht seine sogenannte Flora Kleinwilkensis, das heißt eine Sammlung von Herbarbelegen, die er mutmaßlich angeregt aus Barby kennt. Und da wissen wir noch nicht ganz so viel darüber, wie da die Relationen sind, aber Kollegen sind ja dran. Geht 1804 nach Niesky und später dann nach Montmirail. Dort wird seine Tochter geboren. Und Peter Friedrich Curie kommt 1821 zurück nach Niesky und bringt seine Familie mit. Das heißt, Elise Curie wächst hier in diesem Umfeld auf. 1825 wird er in die UAC berufen. Und von dort, von dem Zeitpunkt an dürfte Elise in Bertelsdorf oder Herrnhut gelebt haben. Das wissen wir nicht, das weiß ich bis heute nicht genau. Aber jedenfalls für die frühen Jahre sind wir damit auskunftsfähiger. Aus dem Lebenslauf ihres Mannes wissen wir noch ein wenig mehr über sie. Wir wissen, dass sie drei Kinder hatte, also drei Töchter. Eine Tochter stirbt, also die jüngste Tochter stirbt nur wenige Wochen nach der Geburt. Und die zwei älteren Töchter schickt sie nach Europa zur Ausbildung. Die erste 1852 allein und die zweite, die 1848 geboren ist, die bringt sie zusammen mit ihrem Mann Johann 1855 selbst nach Europa. Interessanterweise sind sie dann zwei Jahre hier in Deutschland und ich vermute, dass sie diese zwei Jahre hier in Kleinwelkar verbracht haben, weil sie da in der Nähe ihrer beiden Töchter waren. Sie kehren dann nach Südafrika zurück und kommen 1860 wieder hierher. Also sind wieder zwei Jahre hier in Kleinwelkar, bevor sie dann in die Diaspora-Arbeit nach Süddeutschland gehen, um in der Schweiz zu arbeiten. Sie ist gebürtige Schweizerin, das ist damals notwendig, um überhaupt einen Fuß in die Schweiz zu bekommen. Ja? Und lassen sich dann später in Königsfeld nieder, wo sie stirbt. Ihr Mann lebt noch bis 1853 und ihre Töchter, die alle diese Texte verfassen, kenne ich bis jetzt nicht. Interessant ist jetzt, dass das Schwesternhaus, also wenn Sie über die Straße gegangen sind, hatten Sie schon einen kurzen Eindruck davon, von diesem Haus, für Sie möglicherweise eine große Rolle spielt. Vielleicht auch für Justine Bonatz, die 1830 hier gestorben ist. Das wusste ich aber nicht. Deswegen habe ich mit Ulrike Rieke ein bisschen hin und her geschrieben, ob es nicht zufällig sein könnte, dass Elise Auguste Curie hier im Schwesternhaus war. Und Ulrike schreibt mir dann zurück, ja, tatsächlich, also wir haben einen Eintrag hier, und zwar, dass sie von 1831 bis 1834 war. Und wissen Sie, wie ich mich geärgert habe? Das ist faktisch ein Jahr bevor, also sie kommt ein Jahr später, als Justine gestorben ist. Ich hatte so ein bisschen, wenn man so eine Geschichten erzählt, denkt man sich so, wo hätten sich Johann und Elise treffen können? Niesky wäre eine Option gewesen, Kleinwelkar wäre eine Option gewesen, aber eben nicht, wenn seine Schwester schon vorher gestorben ist. Das hat mich so geärgert. Und dann hat sie aber noch hinterhergeschrieben, ein ziemlich interessantes Detail, und hat gesagt, ich kann mir das eigentlich nicht vorstellen, dass sie im Alter von 16 Jahren schon als Lehrerin hier gewesen ist. Also entweder war sie hochbegabt oder irgendwas stimmt mit den Zahlen nicht. Aber es steht erstmal so in den Akten. Aber ich solle mich noch nach dem Lebenslauf erkundigen. Und das habe ich dann gemacht. Und ich habe aus Königsfeld von Frau Hess folgende sehr sympathische Antwort bekommen. Nämlich, ja, es gibt einen Lebenslauf von Elise Bonatz und den schickt sie mir im Anhang. Von Johann Bonatz liegt leider kein Lebenslauf vor. Das war jetzt nicht so dramatisch, der war ja gedruckt. Aber ich hätte es schon ganz gerne auch die Handschrift mal gesehen. Die Gräber sind ausgezeichnet, man kann leider nichts mehr erkennen, da der Sandstein zu verrottet ist und zu vermoost. Bedauerlich eines unserer größten Probleme. Und dann hat sie mir noch die Todesanzeige geschickt und gesagt, es gab schon mal einen Bonatz, vielleicht war der ja der Vater. Aber das wussten wir alle schon. Aber dennoch fand ich es total schön, dass sie mich darauf hingewiesen hat. Ich habe es leider noch nicht geschafft, hinzufahren. Ich muss das machen. Ich muss bald nach Königsfeld. Der Lebenslauf selbst von Elise Auguste Curie, den haben wir dann, und dafür möchte ich auch ein bisschen werben, zunächst digitalisiert, transkribiert und normal lesbar gemacht. Sie sehen rechts ein Tool, was wir dafür einsetzen, das ist eScriptorium. Und wir haben an den sehr, sehr guten Kurrent-Handschriften der Hanuter eigene Modelle trainieren können und liegen dabei Erkennungsraten mittlerweile von 98%. Also sehr, sehr hoch. Also falls Sie tatsächlich, weil es Wissensbestände sind, die wir sonst nicht mehr erschließen können. Und da stellt sich die Lage ein bisschen anders dar. Also Elise Auguste Curie lebte zwischen 1821 in Niesky, ja, und zwischen 1825 in Berdelsdorf, auch ja. Aber von 1826 bis 1829 ist sie in der Mädchenanstalt in Kleinwelka und zog 1829 in die Mädchenstube des Schwesternhauses ein. Und das dürfte zeitgleich mit Justine gewesen sein. Wir waren im selben Alter. 1831 geht sie zurück zu ihren Eltern. Das ist genau das Datum, was Ulrike Riegel gefunden hat. Und kommt 1834 zurück, und zwar als Lehrerin in der Mädchenanstalt Kleinwelka. Und hier bleibt sie bis 1841. Wenn Sie sich das ein bisschen zusammenzählen, was das an Lebensjahren ausmacht, werden Sie relativ schnell feststellen, dass Elise ihr halbes Leben hier in Kleinwelka verbracht hat. Und zwar als junges Mädchen, dann im Schwesternhaus und dann als Lehrerin in der Mädchenanstalt. Und dann geht sie nach Südafrika und kommt dann mit ihrem Mann immer wieder hierher zurück. Und warum? Darauf finden wir eine Antwort in ihrem Lebenslauf. Im Sommer 1834 wurde sie als Lehrerin in die Kleinwelker Mädchenanstalt berufen, wo sie bei ihrer Kenntnis des Ortes und der Verhältnisse von früher her sich umso leichter eingewöhnte. Hier verbrachte sie gegen 7 Jahre tätig und meist gesund. Also das war für mich eine echte Überraschung. So, ihr Lebenslauf sieht jetzt für uns im Moment so aus. Also der ist ein bisschen dichter geworden. Und ich habe für Sie mal die Zeiten fett herausgestellt, die sie hier in Kleinwelka war, was wir vorher aufgrund der unterschiedlichen Archivbestände nicht wussten. Soll bedeuten, wenn man das Ganze aufeinanderzählt, dass unabhängig davon, dass ihre ganzen Kinder auch noch hier sind und ihre beiden Töchter, wo sie eine Tochter verloren hat und möglicherweise eine enge Bindung an ihre Töchter auch gesucht hat und wieder deshalb hierher gekommen ist, verbringt sie die Zeit, die sie hat, und die ihr Mann vor allen Dingen freigestellt ist, hier in diesem Ort. Soll also heißen, auch wenn man das nicht erwartet hätte und wenn es auf den ersten Blick auch nicht so aussieht, Kleinwelka scheint für Johann und Elise Bonatz der Ort zu sein, wenn sie nach Europa kommen. Aus ganz unterschiedlichen Gründen. Ja, aber warum ist das Ganze für eine Erzählung relevant? Oder was macht Kleinwelka deswegen interessant? Wir haben vorhin ganz schon kurz schon gesprochen über die Begriffe, die ich damit meine. Zu denen sage ich vielleicht erstmal ganz kurz was. Sie müssen wissen, ich bin Linguist. Wir arbeiten mit Korpusdaten, großen Sprachdaten, die Sie jetzt vielleicht möglicherweise auch aus der generativen KI kennen. Und das, was wir machen, ist, wir arbeiten statistisch. Das heißt, sehr viel mit Zahlen, sehr viel mit Diagrammen und Tabellen. Und es hat sich in den letzten 30 Jahren so etabliert in meinem Fachbereich, dass man so Diagramme zeigt und sagt, schaut, ist das nicht ein schönes Ergebnis? Damit holt man Menschen aber ganz schlecht ab. Also es ist ein extrem ungünstiges Werkzeug, wenn es um Marketing geht. Mit guten Erzählungen hingegen holt man Menschen ab. Und der entscheidende Punkt ist, dass wir in dem Fachbereich, aus dem ich komme, das Erzählen wieder lernen müssen. Das heißt, uns darüber im Klaren sein, dass wir, wenn wir eine Geschichte erzählen, wie wir sie erzählen, und dass auch eine Erzählung eine gute wissenschaftliche Darstellungsmethode sein kann. Das ist in der Linguistik nicht so üblich wie in anderen Bereichen, aber Klein Welka ist dafür ein besonderer, bietet dafür besonderen Anlass, genau das zu tun. Und ich zeige Ihnen jetzt, warum. Das Ensemble der Orte haben Sie gesehen, das Schwesternhaus haben Sie gesehen, den Gottesacker wissen Sie, welche Bedeutung er hat. Wir arbeiten üblicherweise nur mit Texten. Ich zeige Ihnen den Lebenslauf von Johann, den sehen Sie ganz links. Den Lebenslauf von Elise, handschriftlich kopiert, in keinem guten Zustand. Da würde ich sofort ran wollen. Ja, sehen Sie daneben. Daneben sehen Sie den Lebenslauf von Johann, den er geschrieben hat für Wilhelmina Stompjes. Der liegt in Herrnhut. Daneben sehen Sie die Grammatik, die er geschrieben hat. Ganz links den Grabstein seines Vaters in Renadendal. Daneben den seiner Mutter in Mamre-Krönikloff. Daneben sehen Sie den Schwestern, den Gottesacker in Klein-Welka, wo möglicherweise seine Schwester liegt, wo wissen wir nicht. Und dort, wo die Grabreihe sein könnte, sind die Grabsteine auch so verwittert, dass man es nicht erkennen kann. Ob sie überhaupt ein eigenes Grab hat, weiß ich auch nicht. Sei es drum. Also es sind viele Fragezeichen. Aber diese ganzen Fragezeichen haben exakt nichts mit Texten zu tun. Ich bin, ne, also als Textwissenschaftler ist es schon immer schwierig zu sagen, ich arbeite mit solchen Artefakten. Aber wie bringe ich die in Erzählungen? Das zeige ich Ihnen hier. Ich mache mal ganz oben, weil es wirklich sehr klein ist. Sie sehen oben die Wikidata. Das ist für uns ein zentraler Datenplatz, wo wir Informationen sammeln. Daneben Wikicommons, wo wir zum Beispiel gemeinnützig Fotografien ablegen. Sie sehen die Modelle von tatsächlich aus des Schwesternhauses und der Kirche in Renadendal. Wir arbeiten dann eben noch mit Factored, Escriptorium und UMAP. Das ist jetzt so ungünstig aufgelöst. Das ist eine Karte hier von Klein-Welka mit allen Gartenanlagen. Die Kinderplantage ist nicht drauf, Lutz. Die wäre weiter im Norden. Aber tatsächlich, dass wir uns einfach eine Vorstellung davon machen können, wie die Gemeinschaften gebaut sind, was sie tatsächlich, in welchen Kontexten sie lebten und wo zu welcher Zeit welche Orte entstanden sind, wer mit wem zu welcher Zeit gemeinsam an einem Ort war und so weiter. Das nächste, das nehmen Sie mal bitte kritikfrei zunächst hin. Das ist eine studentische Idee gewesen, tatsächlich so etwas wie einen virtuellen Gottesacker zu bauen, der diese Familienzusammengehörigkeiten wieder zeigt. So dass man Menschen dafür begeistert, sich zu fragen, warum ist das eine Grab in Europa und das andere irgendwie in Südafrika? Wenn Sie das in Vermittlungskontexte bringen, werden Sie merken, wie junge Menschen auf einmal anfangen, Fragen zu stellen und sich dafür zu interessieren, halt Moment, wie kommt denn das? Also was ist die Geschichte dahinter? Also wir nehmen das als Ausgangspunkt, das war die Idee für Erzählungen. Und das, was ich aber tatsächlich machen möchte, ist Folgendes. Meine zentrale Motivation basiert auf der Beobachtung, dass wir vor allen Dingen in der Herrnhuter Brüdergemeinde oder der Moravian Church weltweite Wissensbestände haben, die separiert sind, in Klein- und Kleinstarchiven liegen, die in keinem guten Zustand sind. Dummerweise ist es so, und das ist eine, wenn ich das aus meiner Perspektive richtig sehe, eine ganz zentrale Triebfeder auch des herrnhutischen Pazifismus, dass man sieht, wie die aufstrebenden Nationalstaaten im 19. Jahrhundert sehenden Auges und auch aus der Erfahrung der napoleonischen Kriege sehenden Auges in einen neuen bewaffneten Konflikt laufen, der das ganze Missionswerk der Moravian Church gefährdet. Und dem hat man relativ wenig entgegenzusetzen. Das ist das Erste, also der Nationalismus im 19. Jahrhundert. Das Zweite ist, dass wir in den Postkolonialismus laufen, im 20. Jahrhundert. Das heißt, dass die Verfügungsgewalt der europäischen Imperialstaaten auf örtliche Wissensbestände immer weiter zurückgeht. Das heißt, dass wir nicht mehr üblicherweise, wie wir es aus Europa gewohnt sind, in der Welt sammeln oder kaufen und dann hier zusammenhorten in Europa, sondern dass wir durchaus mit unterschiedlichen Autoritäten zu tun haben, die möglicherweise ihre Wissensbestände selbst behalten wollen. Das Besondere ist nun, dass man an der Herrnhuter Brüdergemeinde sieht, wie das Ganze sich über 300 Jahre entwickelt. Also es ist mehr oder weniger eine Geschichte dessen, wie Europa mit seinen Wissensbeständen umgeht und welche Herausforderungen damit verbunden sind, es gibt es in keinem anderen System, das ich kenne. Das Besondere ist, dass das moderne Wissenschaftssystem, so wie wir es kennen, genau darauf aufbaut und genau davon profitiert, dass es eben so ein imperiales, koloniales System gibt. Ich habe Ihnen das mal nebenhergestellt, weil ich letztes Jahr über Wilhelm von Humboldt sehr viel gearbeitet habe, der versucht hat, an alle Grammatiken heranzukommen, die die Herrnhuter irgendwo geschrieben haben. Und tatsächlich sitzt er in Berlin an seinem Schreibtisch. Und von dort aus arbeitet er. Er lässt sich die Dinge kommen als Wissenschaftler. Anders als sein Bruder Alexander, ja, der durch die Welt fährt. Und das moderne Wissenschaftssystem kennt genau diese beiden Positionen. Also den, der in die Welt geht und die Welt beschreibt, und der, der zu Hause am Schreibtisch sitzt und sammelt. Und das moderne Wissenschaftssystem, so wie wir es kennen, baut genau auf diesen beiden Prototypen auf. Und sie können nicht mehr sammeln, wenn sie nicht mehr Hegemonen der Welt sind. Also wenn es niemand interessiert, dass sie in Berlin sitzen. Sondern auf einmal die Nordamerikanerinnen sagen, nee, das bearbeiten wir lieber selber. Also wir lassen dir das Wissen nicht mehr zukommen. Allerdings ist es so, dass der koloniale Zug des modernen Wissenschaftssystems nie in den Vordergrund gestellt wird. Also der bleibt dem System implizit. Also das heißt, es wird nicht darüber gesprochen, was so die Bedingungen sind für diese Sammler. Möglicherweise beruht auch der Anspruch, der wissenschaftliche Anspruch auf ganzheitlicher Darstellung genau auf diesem Problem. Das weiß ich noch nicht genau. Da bin ich mir noch nicht so sicher, ob ich mich da so weit aus dem Fenster lehnen sollte. Aber wenn dem so ist, dann sind Sie als Wissenschaftlerin gezwungen, diese Wissensbestände, die weltweit verstreut liegen, zusammenzuführen. Und erst wenn Sie sie zusammengeführt haben, vollständig, können Sie darauf aufbauend eine wissenschaftliche Darstellung verfassen. Es ist nicht legitim, Lücken zu haben. Und wenn wir Lücken haben, dann versuchen wir sie möglichst so gut zuzudecken, dass es niemand merkt. Also das eine ist nicht lauter und das andere ist nicht möglich. Also das heißt, das ist das größte Problem. Jetzt vielleicht zu der Frage, was man aber stattdessen machen könnte. Wenn man schon damit arbeitet, dass man diese ganz unterschiedlichen Wissensbestände haben, wie wir das bei den Bunatzen sehen, ja, also das heißt, was weltweit zerstreut ist in irgendwelchen Archiven, ich weiß auch noch nicht, was in den südafrikanischen Lokalarchiven über Auguste und Johann noch zu finden ist, keine Ahnung, dann reicht es nicht mehr nur aus, dass ich einfach nur Daten sammle und das irgendwie in eine Wikipedia oder ein Wikidata stelle oder ein Diagramm zeichne, sondern ich muss mich darum kümmern, wie ich diese heterogenen Wissensbestände so zusammenführe, dass ich sie in eine wissenschaftliche Darstellung überführen kann. Ich muss mich um Möbel kümmern, ich muss mich um Raumarchitekturen kümmern, ich muss mich um Bepflanzungen kümmern, ich muss mich um Handwerk. Wir haben vorhin über Holzhäuser gesprochen. Was habe ich denn bitte mit Holzhäusern zu tun? Aber das Problem ist, wenn ich mich mit den Herrnhut beschäftige, muss ich es. Das ist Voraussetzung. Weil vielleicht in der einen Quelle Wissen steht, das ich für eine andere Quelle brauche, in der Erklärung. Voraussetzung ist es zweifelsohne, dass wir diese Repositorien anlegen, dass wir diese Datensammlungen zur Verfügung haben und dass wir eben nicht bei jedem einzelnen Namen immer wieder von vorn anfangen müssen zu suchen. Konsequenz ist, dass wir vielleicht über die Narration als Darstellungsmethode neu nachdenken müssen, also eine neue Form von Erzählungen brauchen, indem wir genau diese Wissensbestände zusammenführen. Die gesellschaftliche Relevanz ergibt sich dann für mich zumindest unmittelbar daraus, dass wir Geschichten haben, die in den großen Narrativen meistens nicht sichtbar sind. Also zum Beispiel die Geschichte von Frauen. Also wie von Elise Bonatz. Ja, die taucht sonst nirgendwo auf, nichts weiß man von ihr. Sie hat halt geheiratet. Und dass man versucht, diese Geschichten zu heben, und möglicherweise damit den sozialen Kitt, der auch eine Gemeinschaft zusammenhält, besser sichtbar zu machen. Wenn wir diese historischen Dokumente auch mit lokalem Wissen noch verbinden, also was ist hier in diesem Ort oder in Königsfeld möglicherweise noch von der Familie Bonatz bekannt? Gibt es irgendjemanden, der auf einem Speicher noch Briefe liegen hat von, und Geschichten zu erzählen hat. Das wissen wir alles nicht. Aber zum Glück, und das ist tatsächlich in der Herrn-und-Brüder-Gemeinde ein großes Glück, lebt diese Gemeinschaft noch. Üblicherweise schaue ich mir als Linguist Texte an von Gemeinschaften, deren Sprecherinnen alle tot sind. Dann sind sie nämlich urheberrechtsschutzlich nicht bedenklich. Ja. Was für ein furchtbares Wort. Und das macht es uns so schwer. Aber was wäre das nicht großartig, wenn ich diese historischen Dokumente in Resonanz bringen könnte mit dem Wissen, das die Gemeinschaft heute noch hat. Wir haben uns heute über das, vorhin beim Essen über das Archiv in Königsfeld unterhalten. Ich möchte gar nicht wissen, was passiert, wenn das Wissen, das dort an lebenden Menschen hängt, über das Archiv verloren geht. Was wir dann machen. Die Lage in Niesky ist nicht anders. Und dann das wiederum aufzuarbeiten und neu zu sortieren, neu zu finden, neu zu klassifizieren, ich weiß nicht, ob wir das schaffen werden. Und ich weiß auch nicht, mit wem. Also wir sollten jetzt die Zeit nutzen, dann und die rinnt uns faktisch durch die Finger. Das, was ich aber, und Sie sehen das hier, ich würde gerne lieber erzählen, als statt nur zählen. Ja, also das heißt, das wäre, ist eigentlich mein Punkt. So, und jetzt dürfen Sie mich zerreißen. Das, was ich mir wünsche, ist Folgendes. Ich hätte gern folgende fünf Punkte, die für mich wissenschaftlich wichtig sind. Und ich werde es Ihnen versuchen, so zu erklären, dass Sie vielleicht hoffentlich nachvollziehen, was das für mich bedeutet. Zunächst eine Akzeptanz der Fragmentarität. Das heißt, ich muss verstehen, dass das Wissen in dieser Gemeinschaft, sie mag noch so viel kopiert haben, wie sie will, und sie mag Briefbücher angelegt haben, handschriftliche Lebensläufe in doppelter, dreifacher Ausführung gedruckt, nochmal gesondert herausgegeben. Da ist diese Gemeinschaft super. Aber das Wissen liegt verstreut in unterschiedlichen Archiven. Nicht alles, was in der Gemeinschaft gedruckt wurde, ist gleichzeitig handschriftlich im Umlauf und umgekehrt. Wir gehen heute davon aus, dass die Umfänge der handschriftlichen Gemeinnachrichten bis zum Zehnfachen dessen sind, was die gedruckten Gemeinnachrichten waren. Circa. Und kennen Sie einen Index, der die handschriftlichen Gemeinnachrichten aufschließt? Also wo Sie wissen, was so drinsteht in diesen Bänden? Gibt es in Niesky, gibt es 2, 3 handschriftliche? Wir sind dabei und digitalisieren das gerade. Aber diese Akzeptanz der Verstreutheit, der Brüchigkeit gehört zu der Gemeinschaft, wie man das an dem Lebenslauf von Elise Bonnert sieht. Also ich muss alle denkbaren und undenkbaren Quellen aufschließen, um zu wissen, worum es bei dieser Frau geht. Globale Wissensbestände, die verstreut sind, die heterogen sind, und ich brauche eine inter- und transdisziplinäre Erschließung. Ich bin Linguist. Meine Frau, wir waren in Renatendal, meine Frau läuft durch das Museum und sagt, guck mal den Stuhl an. Für sowas habe ich überhaupt kein Auge. Ja, ist komisch, ne? Laufe ich dran vorbei, nehme das zur Kenntnis und ist gut. Wir haben Botanikerin, die über Pflanzen reden. Wir haben Gartenarchitekturhistoriker, ich habe doch davon keine Ahnung. Aber das, was ich digitalisieren kann und die Textbasis, die vorhanden ist, kann möglicherweise auch Botanikerin nutzen, um wiederum ihre Quellen besser zu erschließen. Das nächste, ich muss ehrlich sein mit meinen Wissenslücken. Das, was ich nicht kenne. Es ist erstaunlich, dass man das in der Wissenschaft sagen muss. Aber wir sind eher orientiert daran, dass wir so eine geschlossenen Projekte entwickeln, wie eine Dissertationsschrift oder wie eine Habil. Dann haben wir bestimmte Drittmittelprojekte, die laufen eine bestimmte Zeit und danach sind sie abgeschlossen. Wir schreiben Masterarbeiten, die bis zum Ende des Jahres fertig werden. Vielleicht. Wir wollen keinen Druck aufbauen. Und tatsächlich sind diese Arbeiten so gebaut, dass wir versuchen, nicht nur mit Lücken umzugehen, sondern auch, dass wir versuchen, Gegenstände zu finden, die keine Lücken haben. Das heißt, wir bearbeiten das in wissenschaftlichen Arbeiten, das sich gut bearbeiten lässt. Wenn wir uns aber darauf einlassen würden, zu sagen, bestimmte Dinge wissen wir heute nicht, und das explizit machen. Und das nicht als Makel wahrgenommen wird, sondern als die Markierung eines Desiderats. Dann besteht die Möglichkeit, dass wir aktiv an diesen Wissensbeständen und an diesen Wissenslücken arbeiten. Also dass wir diese Wissenslücken explizieren und das stärker machen, als wir das bisher tun. Das nächste ist, dass wir diese Lücken transparent markieren. Also dass wir nicht so tun in der Fußnote, als ob da irgendwie mit Konjunktiv schon mal dazu gearbeitet worden sei oder als ob dort irgendeine Person existiere, die über Geheimwissen verfüge. Es gibt Editionen, die werden über Generationen weitergegeben, die schlicht fehlerhaft sind, weil derjenige, der die Edition angefertigt hat, weder Deutsch noch Korrent lesen konnte. Aber man spricht nicht drüber. Das wird tatsächlich durchgereicht, bis man dann irgendwann die Handschrift wieder mal in der Hand hat und sagt, naja, so ganz ist ein bisschen daneben, aber tatsächlich müssen wir es nochmal neu machen. Wäre es nicht einfacher gewesen, er hätte sich jemanden gesucht, der dazu in der Lage ist? Oder wäre es nicht einfacher gewesen zu sagen, bis hierhin reicht mein Deutsch, ab hier brauche ich Hilfe? Möglicherweise. Also das heißt, da spielt auch akademische Eitelkeit eine Rolle. Das ist echt nicht, da sind wir echt nicht gut drin. Das nächste, es muss ein Medium sein, das sich kontinuierlich anreichern lässt. Also gedruckte Bücher sind gut für die Verdauung. Aber tatsächlich bin ich eher ein Fan dessen, dass ich sage, ich möchte doch gern an dem einen Ende nochmal etwas weiterspinnen oder dort daran weiterarbeiten. Und es gibt uns nämlich auch die Möglichkeit, dass wir kooperativ und kollaborativ an bestimmten Inhalten arbeiten, während abgeschlossene Facharbeiten gern auch abgeschlossen im Fach bleiben und eben nicht durch eine angrenzende Wissenschaft zur Kenntnis genommen werden. Das ist höchst bedauerlich. Und möglicherweise müssen wir viel mehr von diesem Projekt, also von diesem abgeschlossenen Werkcharakter weg hin zu eher einem Projektcharakter in der Wissenschaft. Also wenn Sie so wollen, ist Klein-Welker dafür ein Anstoß. Das Letzte, Operationalisierung der Vorläufigkeit. Wir alle beten vor uns her, dass akademisches Wissen vorläufig ist. Das ist der Charakter akademischen Wissens, sonst gäbe es keine Wissenschaft. Wenn es aber darum geht, sich selbst die Vorläufigkeit einzugestehen, ist ganz schnell Schluss. Wenn Sie irgendwann mal auf einem Vortrag sind von einem Akademiker und das Gefühl haben, er ist der Profi in seinem, der weiß ja alles. Da steht wirklich wie eine Eins, keine Lücke, keine Erklärungsnot, mit nichts. Der hat das lang geübt. Also das ist ein Performance-Modus, ja, den man einübt. Und diese Vorläufigkeit von Wissen wäre für uns die kleinste Übung, zu sagen, hier, tut mir leid, ich weiß es nicht. Hier an der Stelle komme ich einfach nicht weiter. Ich hätte ihn zu Friederike Erdmann, hätte ich ihn irgendein Geburtsdatum nennen können. Sie hätten das schon hingenommen. Aber es ist für mich viel relevanter zu sagen, ich weiß nicht, wann sie, im Moment weiß ich nicht, wann sie geboren ist. Und das darf auch gern so gedruckt werden, ist mir auch egal. Jetzt ist es als W3-Professor immer so eine Sache. Ne? Also mir tut niemand mehr was. Also das heißt, wir brauchen da auch eine Sicherung für die Wissenschaftlerinnen, Qualifikationsphasen, die nach uns kommen, dass sie eben genau dazu ermuntert werden, so zu argumentieren. Also das ist der Punkt. Und jetzt zeige ich Ihnen mal ganz gern die Fragen, die ich habe. Also auf welche Weise und wo haben sich Elise und Johann kennengelernt? Ich glaube nicht, dass Johann nach Südafrika gegangen ist und das Los blind irgendeine Frau für ihn bestimmt hat. Das kann ich mir ehrlicherweise nicht vorstellen. Das Los mag ja oder nein gesagt haben, aber ich bin mir nicht sicher, ob der Vorschlag wirklich aus dem luftleeren Raume kam. Zumindest fände ich das ganz schön, wenn man darüber spekulieren könnte, ob sie sich nicht doch gekannt hat. Haben, also ob sie nicht doch sich gesehen haben könnten. Natürlich nicht, nein. Ah, ich finde es schön. Waren Justine und Elise befreundet? Sie haben zur selben Zeit im selben Haus gelebt. Von Justine weiß ich leider nichts. Von Elise nur zu wenig, weil von Elise nur ihre Töchter den Lebenslauf geschrieben haben. Gibt es Briefe? Gibt es möglicherweise Briefe von ihr, in denen sie über Justine spricht? Ich weiß es nicht. Ist sie 1831 zu ihren Eltern zurückgegangen weil sie möglicherweise mit der Situation hier in Kleinwelka nicht mehr gut klargekommen ist, kurz nach dem Tod von Elise? Vielleicht. Ich weiß es nicht. Die Möglichkeit besteht aber. Waren Elise und Johann gemeinsam bei der Bestattung von Justine hier in Kleinwelka? Standen sie gemeinsam am Grab seiner Schwester und ihrer Freundin? Ist das denkbar? Ist Elise 1831 das zu ihren Eltern nach Bertelsdorf zurückgekehrt, weil sie den Verlust einer Freundin so schwer ertrug? Also wir wissen aus ihrem Lebenslauf, dass sie sehr mit ihrer Schwester gelitten hat bei schweren Erkrankungen. Also das heißt, möglicherweise war sie sehr empathiefähig und ist damit nicht gut klargekommen, in dem Haus zu leben, in dem ihre Freundin nicht mehr ist. Welche Spaziergänge haben Johann und Elise mit ihren Töchtern hier in Kleinwelka unternommen? Also gab es so etwas wie ein Familienleben, auch wenn das eigentlich in der Gemeinschaft so in der Form nicht angedacht war. Aber sie kommen ja nicht zweimal umsonst nach Kleinwelka, wenn ihre Töchter hier in den Anstalten sind. Und wie um Himmels Willen hießen ihre Töchter? Sie sehen, das sind alles offene Fragen, die teils höchst spekulativ sind, die ich mir als Wissenschaftler niemals stellen dürfte. Aber wissen Sie was? Wenn Sie mit so einem Thema und so einer eng vernetzten Gemeinschaft hier in Kleinwelka arbeiten, finde ich es viel reizvoller zu sagen, ja, ich habe dazu absolut keine Meinung und keine Haltung, aber ich finde diese Fragen so spannend, dass es ab hier auch denkbar sein muss, dass man spekulativ Geschichten entwirft. Aber ich muss nur den Punkt markieren, an dem ich sicheres Terrain verlasse. Aber wäre das nicht toll? Also ich zumindest mit der Vorstellung habe ich große Lust, die Wege abzulaufen, die unsere Gartenarchitekturhistorikerinnen hier in Kleinwelka ausgemacht haben. Die Spazierwege von kleinen Mädchen und Jungen, die sich nicht gesehen haben, die zeitversetzt aneinander vorbeigelaufen sind. Und ich glaube das alles nicht. Ich glaube, sie haben sich gekannt. Aber das wiederum ist vielleicht auch nur etwas, das ich glauben möchte. Der Punkt ist an der Sache, wie Sie vielleicht aber sehen, sind solche Namen, Orte, Lebenslinien, wenn man sich in die Archive begibt, wenn man die Fragmente zusammenführt, wenn man darauf beginnt, Geschichten zu entwerfen und Geschichten zu erzählen, sehr, sehr lohnend und dankbar. Wir brauchen die Zugänge in die kleinen Archive, wir brauchen die großen Archive, wir brauchen die Archive in Bethlehem genauso wie das in Herrnhut. Aber wir brauchen eben auch die Hinweise zum Beispiel von Ulrike Rieke, die sagt, ich kann mir nicht vorstellen, dass die hier Lehrerin gewesen ist in dem Alter. Weil das nämlich dazu anregt, weiterzugehen, weiterzudenken und weiterzuspielen. Und Kleinwelka wird für mich der Ausgangspunkt sein, an dem ich diese neue Form des Erzählens auch für mich selbst begründen möchte. Und ich glaube, das ist ein guter Ausgangspunkt. Also da sind so viele Blindstellen drin, über die sich noch spekulieren ließe und arbeiten lässt, dass ich mich sehr darauf freue. Ich hoffe jetzt, dass ich Ihnen den Abend nicht zerschieße, wenn ich an der Stelle aufhöre. Danke Ihnen bis hierhin für Ihre Aufmerksamkeit. Ich hoffe, ich konnte so ein bisschen zeigen, wo mein Interesse liegt, wo ich hin möchte. Und dass wir neben der Digitalisierung, die zweifelsohne notwendig ist, um die Wissensbestände zu schützen, zu retten und zugänglich zu machen, vor allen Dingen immer wieder die Rückkehr auch an die konkreten Orte brauchen. Also das ist für mich essentiell. Und Sie brauchen keine Angst zu haben, durch Digitalisierung kommen die Leute eher zu Ihnen, als dass sie wegbleiben. Weil sie dann über diese Orte, über die Archive, über die Gemeinschaft überhaupt in der Lage sind, Geschichten zu erzählen. Also vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Wenn Sie Fragen haben, jederzeit.